Wir wollen heute ein Wort Gottes aufschlagen aus dem Neuen Testament, 1. Timotheus 3, den Vers 16. 1. Timotheus 3, Vers 16. Da heißt es: Und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit. Gott ist geoffenbart worden im Fleische, gerechtfertigt im Geiste, gesehen von den Engeln, gepredigt unter den Nationen, geglaubt in der Welt, aufgenommen in Herrlichkeit. Soweit das Wort Gottes. Die zentrale Aussage dieses Textverses lautet: Gott ist geoffenbart worden im Fleische. Das ist die grandiose Angelegenheit, die wir heute ein wenig besehen dürfen. Alle übrigen, ich nenne sie jetzt so, weihnachtlichen Mitteilungen in der Schrift erklären letztlich nur in den Umständen die notwendigen Hilfsmittel, um in der Geburt Jesu die Fleischwerdung Gottes zu erfassen. Sei es die Einschreibung durch Veranlassung des Kaiser Augustus, sei es Bethlehem, seien es die Herberge oder die Krippe, seien es Josef oder Maria, sei es die Schar der lobenden Engel, alles dieses musste helfend für das Ziel mitwirken, dass da heißt, Gott ist geoffenbart worden im Fleische. Welche Beziehungen die Menschen um uns ganz allgemein zu Gott unterhalten, erkennen wir allein schon in der Gemeinschaft oder in ihrer Gemeinschaft zum Sohne Gottes. Dort lösen sich die Probleme und dort sehen und erkennen wir die Menschen in welch einem erretteten oder verlorenen Zustand sie über diese Erde gehen. Der religiöse Atheismus und der weltliche Atheismus stehen wohl am weitesten in der Gottesferne. Beachten wir, dass der Despot von Kaisers Gnaden ihn zum Tode überliefert hat. Beachten wir, dass eine religiöse Welt von hohen Priestern und Schriftgelehrten ihm, diesem Despoten überliefert haben, damit er zu Tode gebracht wurde. Pilatus. Aber bereits bei den angefrömmelten Formchristen ist oft ein sehr, sehr hoher Wert auf die Einhaltung der Feiertage und die gefühlsaktiven, akustischen Musikalien wie O Tannenbaum und Stille Nacht, aber auch auf die optischen Gewohnheiten wie der Christbaum Wert gelegt. Wenn von diesen Dingen auch nur eines fehlt, ist für sie, wie einer zu mir sagte, es kein Weihnachten. Das sind noch nicht mal die schlechtesten Christen. Im Radius der verlorenen Christen, zu denen nach der Aussage der Heiligen Schrift ja auch die törichten Jungfrauen zählen, sie gingen ja dem Bräutigam entgegen, finden wir ganz treue Seelen in der Beziehung zu den erwähnten Hilfsmitteln. Dabei wird an der Gottesoffenbarung im Fleische ihnen das Wichtigste in ihrem Leben zum Ausdruck gebracht. Wir wollen jetzt ein kleines Sortiment da heraus ansprechen. Ihre Beziehung zu den Hilfsmitteln. Was für Sie das Wichtigste ist, den Statistikern die Volkszählung des Kaisers, den Heimatliebenden und Geologen der Ort Bethlehem, den Wirtshausgehern die Herberge, den Tierfreunden die Krippe als moderner biologischer Futternapf, der katholischen Kirche die Maria, den Handwerkern der Zimmermann Josef, den Mystikern die Engel, den Landwirten der Stall, von dem überhaupt kein Wort in der Bibel geschrieben steht. Das sind Tatsachen. Die sind nicht von mir herbeigezogen, ich kann es beweisen. Das sind die Symptome einer christuslosen Christenheit. Aber die weitaus wenigsten unter den Christen überhaupt besitzen eine lebendige Verbindung zu Christus, dem Herrn. Es sind die Erretteten, die Schrift redet von ihnen als den klugen Jungfrauen. In der Zeit der Gnade machen jene den Leib des Christus aus. Sie kennen ihr Haupt. Leider zu wenig, aber sie kennen ihr Haupt. Ihnen sind die Hilfsmittel nicht die Ziele und Gegenstände ihrer Verehrung, sondern ihr Mittelpunkt ist Christus allein. Sie bleiben auch selbst nicht beim Jesuskindlein in der Krippe stehen. Zwar begann und lief die Zeit der Fleischoffenbarung von der Krippe bis zur Himmelfahrt Jesu, ein Zeitablauf von circa 3,5 Jahren. Aber unsere Erlösung haben wir nicht an der Krippe, sondern am Kreuz. Und da müssen wir drauf bestehen bleiben und gehen keinen Millimeter davon ab. Daher fehlt den Krippengläubigen der Kreuzesglaube. Er ist entscheidend für unsere Errettung. Die Gemeinde des Herrn hat überhaupt nicht den Auftrag, Weihnachtsfeiertage zu feiern. Ich mache darauf aufmerksam, wir machen das mit, weil die Obrigkeit das als Feiertag im Kalender registriert hat, sonst nicht. Wir feiern die Fleischoffenbarung Christi Jesu allwöchentlich hier, in der ersten Stunde. Das ist der Höhepunkt, den die Bibel Gottes Wort herausstellt. Denn von einer Weihnachtsfeier steht in der Bibel nichts geschrieben. Ich sage nichts. Auch diese Weihnachtsfeiern sind erst viel später durch die Nachfahren der Nikolaitenkirche eingesetzt worden, in der Zeit der Staatsreligion, etwas vorher schon. Sondern wir haben den Auftrag, Festfeier zu halten, wie geschrieben steht, mit ungesäuertem der Wahrheit, so steht es wörtlich geschrieben, weil Christus unser Passa geschlachtet ist. 1. Korinther 5, Vers 7 bis 8. Wir kennen die Stelle. Und diese Christusbezogene Feier, die einzige, die wir in der Heiligen Schrift Neuen Testaments beschrieben lesen, ist die Mahlfeier seines Todes. Und diese Mahlfeier weist zum Kreuz. Nun, zum Textvers. Die Heilige Schrift redet hier in diesem Vers 16, den wir verlesen haben, bezüglich der Fleischesoffenbarung Gottes als von einem Geheimnis der Gottseligkeit. Was meint hier wohl denn das Wort Gottes mit dieser Aussage, wenn es von einem Geheimnis redet? Was ist hier geheim? Das weiß doch letztlich jeder Christ, dass Gott im Fleische offenbar wurde. Was soll denn da noch geheim dran sein? Und jeder kann es nachlesen, was da in der Bibel geschrieben steht. Ist das ein Geheimnis, was jeder lesen kann? Ich meine nicht. Zuerst müssen wir feststellen, dass nur derjenige, jetzt kommen wir näher, nur derjenige dieses Geheimnis kennt, nicht der nur lesen kann, sondern seinen Geist hat. Und wer den Heiligen Geist besitzt, ist von Neuem geboren nach der Lehre des Neuen Testaments. Diese neue Geburt ist von Gott. Von ihr ist gesagt, dass sie gar nicht sündigen kann. Das ist das Samenkörnchen der neuen Schöpfung, von der die Bibel redet. Dieser Heilige Geist zeugt dann, wie die Bibel sagt, mit unserem Menschengeist, so wie der Heilige Geist vorhanden ist, nach Römer 8, Vers 16, dass wir Kinder Gottes sind. Da schreit nichts inwendig. Da brüllt auch nichts. Sondern beim Lesen des Wortes Gottes der uns ja in alle Wahrheit einführt, gibt Übereinstimmung, gibt Frieden, gibt Freude, dass man dem entspricht. Das ist das Zeugnis des Geistes in uns. Und jeder, der dieses Zeugnis des Geistes besitzt, kennt das Geheimnis der Gottseligkeit. Es lautet, Gott ist geoffenbart worden im Fleische. Das ist das Geheimnis. Diese Teilhaberschaft erreichen wir nicht, indem wir lesen, sondern von Neuem geboren werden. Und genau an diesem Punkt, da liegt der Hase im Pfeffer in unserem christlichen Abendland. Dort ist die Fäulnis, weil man liest und nicht vom Neuen geboren ist. Gott konnte nicht anders, als überhaupt im Fleische zu leiden und zu sterben. Im Geiste als Sohn Gottes war es nicht möglich, zu leiden oder zu sterben. Aber jeden, der errettet ist, und jedem, der Erlösung gefunden hat durch des Lammes Blut, ist auch das Geheimnis der Gottseligkeit geoffenbart. Und jedem Verlorenen, ich sage noch einmal, jedem Verlorenen ist das Geheimnis der Gottseligkeit verborgen. Gott macht das nicht, dass er der Welt seinen Geist gibt. Wer zur Welt gehört, gehört zu Satan. Und bei Gott gibt's keine Vermischung in den Dingen. Die Bibel sagt, denn der natürliche Mensch nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist. 1. Korinther 2,14. Er nimmt nicht an, er hat kein Organ, er hat keinen Platz, er hat keine Möglichkeit, er hat keine Voraussetzung, er hat keine Versöhnung, er hat kein Opfer, er hat keine Gemeinschaft mit Gott. Ohne Geburt in Bethlehem hätte es keinen Tod am Kreuz gegeben. Das ist klar. Und ohne Tod keine Auferstehung. Alles gehört an seinen Platz. So wollen wir sagen. Der Herr aber will, dass wir, um errettet zu werden, zum Kreuz kommen. Und nicht zur Krippe. Hier müssen wir sehr aufpassen. Sonst sind wir sofort in einem anderen Evangelium. Sonst sind wir im Evangelium der verlorenen Christen. Beachten wir bitte hier, dass die einzelnen Aufzählungen im Textvers den Herrn Jesus betreffen. Wir als Menschen, die wir errettet sind, nehmen lediglich an den Dingen teil. Wenn also die Fleischwerdung für Gott und das Geheimnis der Gottseligkeit für den Sohn des Menschen wie für uns anerkannt groß ist, dann zuerst für Gott. Und dann in zweiter Linie für uns. Aus der interlinearen griechisch-deutsch-Übersetzung entnommen lesen wir, ich darf es vorlesen, diesen Satz, da heißt es wörtlich, und anerkanntermaßen groß ist das Geheimnis der Gottesverehrung. Und jetzt beachten wir die Betonung auf Christus. Dieser ist geoffenbart worden im Fleisch. Er ist als gerecht erwiesen im Geist. Er ist erschienen den Engeln. Er ist verkündigt worden unter den Völkern. Er ist geglaubt worden in der Welt. Er ist aufgenommen worden in Herrlichkeit. So steht's, griechisch-deutsch. Wir sehen, wie primär bezogen die Aussage auf den Herrn Jesus gerichtet ist. Wir sehen in allem die Betonung der Dinge auf den Christus angewandt, von dem dies gesagt ist. Wir nehmen daran teil durch die uns durch Christus gewordene Gnade. Das erste gerechtfertigt im Geiste. Ich habe nur hier einen Auszug gebracht. Es sind noch mehr Punkte da, die der Erwähnung wert wären. Bedeutet nach 2. Korinther Kapitel 7 Vers 1 bei der Befleckung des Fleisches und des Geistes am Christus bezogen auf ihn seine Sündlosigkeit. Denn allgemein beginnt die Sünde bei uns in ihren überlegenden Anfängen. Denken wir zurück zu unserer ersten Sünde im Garten Eden. Da stand die Eva und neben ihr der Adam und sie schauten wie hypnotisch zu diesem Baum. Bevor die Hand jenen Griff tat, war die Sünde im Geiste vollzogen. Zu nehmen, nehmen zu wollen, zu probieren. Obgleich die Fragen der Schuld bekannt waren, denn Gott hatte gesagt, sagt die Eva, dass dies Gott gesagt habe, wenn sie davon essen, auch sterben müssen. Die Schlange hatte sie belogen. Das war eine Tatsache. Und jetzt kommen wir zu einem Satz, den wir uns gut merken wollen. Was kann jemand von uns dafür, wenn er von jemandem belogen wird. Ich könnte zu jemand sagen, nur als Beispiel, da unten im Pennyladen, da gibt's neue Butter, das Stück, halbes Pfund, für 35 Pfennig. Dann laufen die Leute hin, wenn sie dort sind, ist es nicht wahr. Das heißt, was hat die Person, der diese Lüge gesagt worden ist, schuldig sein können? Wir treten sofort für diese Schuld ein in unserem Innern und sagen, das ist doch keine Schuld. Belogen werden von Satan ist Schuld vor Gott. Das ist die erste Tatsache. Die Gemeinde Jesu hat keine Ausrede der Schuld ihrer mystischen Richtung, die sie heute eingenommen hat. Sie geht kaputt in dieser Richtung. Sie muss wohl zerstört werden, sich selbst zerstören, weil sie die Lüge, der Lüge mehr geglaubt haben als der Wahrheit. Und dann findet zum Abschluss noch ein Akt statt, von der wir im Römerbrief lesen, das ist jenes Ausreißen durch Gott. Das ist dann der Abschluss. Und wenn er Israel nicht geschont hat, wie wird er etwa euer nicht schonen? Das kommt jetzt. Das ist die letzte Handlung Gottes für die Gemeinde. Auf dieser Erde, dann beginnen himmlische Dinge. Noch einmal, denn allgemein beginnt die Sünde in ihren überlegenden Anfängen im Geiste, bevor das Fleisch das Böse ausübt. Unser Herr war also bereits im Anfangsbereich des Geistes, des Menschen, sündlos und demzufolge gerechtfertigt. Hier heißt es erschienen oder gesehen von den Engeln. Bedeutet, dass die Erniedrigung Gottes, das ist seine Fleischwerdung, von den Engeln gesehen worden ist. Diese Gotteserniedrigung muss einen ungeheuren Eindruck auf die Engelwelten gemacht haben, weil sie die Ursache dafür nicht verstanden. Auch für uns Menschen sind all die Dinge, deren Ursache wir nicht kennen, sofort hochinteressant und begehrenswert. Es war den Engeln verborgene Wesensseite seiner Liebe, von der es in 1. Petrus 1, Vers 12b heißt, in welche Dinge Engel hineinzuschauen begehren. Nicht nur damals, auch heute noch. Den Engeln ist durch die Fleischwerdung Gottes in Christo eine Situation zugekommen, aus der sie seit rund 2000 Jahren nicht rausgekommen sind. Die müssen uns nicht unbedingt leid tun. Die sollen nur hineinzuschauen begehren. Die Offenbarung des Gottessohnes hat für uns, die wir ihm gehören, das Geheimnis der Gottseligkeit zum Hintergrund. Dort offenbart Gott nicht für seine Geschöpfe, sondern für die Gemeinde, die sein Leib ist, seine Gottes allmächtige Liebe. Die ist für uns und nicht für die Engel. Ich sage es jetzt so deutlich. Deshalb begehren sie hineinzuschauen. Und wir genießen sie. Geschwister, das ist unser Genussfeld, dort, wo unser Herr uns seine Liebe in seinem Wort vorstellt. Das Schauspiel der Gottesopferung ist und bleibt auch für sie, die Engel, ein Geheimnis, anerkannt groß. Dieses Geheimnis ist nur für die Familie Gottes da, zu der wir gehören. Darum dürfen die Engel, Geschöpfe zweiter Klasse, nicht Einblick nehmen in die Liebe und das liebende Herz Gottes für uns. Dann heißt es, gepredigt unter den Nationen, ist die Verbreitung der Rettungsbotschaft unter denen, die verloren sind. den Verfluchten, die wir von Natur aus alle sind, waren, die Liebe Gottes zu bringen, bedurfte es in der Erniedrigung der Fleischwerdung Gottes. Wir konnten nicht zu ihm kommen. Auch heute noch kann niemand zu Gott kommen, um Gemeinschaft mit Gott zu haben, weil unsere Sünde dazwischen stand. Da kam er zu uns. Er konnte aber nicht als Sohn Gottes im Geiste zu uns kommen. Da wären wir alle umgefallen, dann wäre es aus gewesen. Da nahm er Knechtsgestalt an. Da offenbarte er sich im Fleische. Die Engel haben das gesehen. Aber verstehen können sie das nicht. Die Menschen, die haben das auch gesehen vor bald 2000 Jahren. Und noch heute hören die Nationen die Botschaft der Liebe Gottes. Verstehen können sie das alles gleich den Engeln nicht. Ja, welche Beziehung haben wir jetzt vor den Engeln? Da kam Gott den Menschen zu Hilfe in Christo, um das Wort des Lebens erfassen zu können, wie es weiter heißt, geglaubt in der Welt. Das heißt, Christus ist geglaubt worden in dieser Welt. Christus hat uns den Glauben gebracht, der Anfänger und Vollender desselben. Ja, der Herr Jesus ist, er bestätigt selbst in Johannes 16, Vers 27, wo es heißt, weil ihr mich geliebt und geglaubt habt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Wir können nur sagen, ja, Herr Jesus, wir glauben das Eisern fest, du bist vom Vater ausgegangen. Oder in Johannes 17, Vers 8b, wo es heißt, und haben geglaubt, dass du mich gesandt hast. Jawohl, wir wissen, dass der Christus der Gesandte des himmlischen Vaters ist. Und in Johannes 6, 69, wo es heißt, und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Und auch da können wir sagen, Herr Jesus, wir danken dir, dass wir glauben dürfen und erkennen können, dass du der Heilige Gottes bist, der uns aus dem Zustand ewiger Verlorenheit durch Seelenrettung dir nahegebracht hast. Also ist das Evangelium der Gnade in der Welt verkündigt worden, wobei Menschen dieses Evangelium angenommen und ihm Christus geglaubt haben. Denn es ist die neue Lehre nach Markus 1, Vers 27. Jeder, der diese neue Lehre nach Apostelgeschichte 17, Vers 19 nicht kennt, der ist auch nicht errettet. Nicht umsonst hat Gott die Rettung und die Rechtfertigung in den Glauben hineingelegt oder glaubensverbunden sein lassen. Aufgenommen in Herrlichkeit deutet hin auf die Himmelfahrt unseres Herrn Jesus, wie er, unser Herr, in die Herrlichkeit aufgenommen wurde. Die Aufnahme in die Herrlichkeit beendet den Zeitabschnitt der Vergänglichkeit hier und lässt den Christus im Geistleib der Herrlichkeit Fortsetzung vollziehen. So steht hinter dem materiellen irdischen Leben das eiserne Muster Leiden. Die Herrlichkeit für Christus, dem Sohn des Menschen, zu schauen. Wie wir das in Lukas 24, Vers 26 lesen, wo er selbst der Herr sagt, musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit eingehen. Wenn hier die Schrift von seine Herrlichkeit redet, so erkennen wir den in Gehorsam und Wohlgefallen lebenden oder Gottes Wohlgefallen lebenden Christus, der nach vollbrachtem Werk in seine, das ist das Auftragserworbene, eingehen konnte. Damit war die Herrlichkeit zugleich auch seine Herrlichkeit. Wie wir das auch in 2. Petrus 3, Vers 18b geschrieben lesen, da steht, ihm sei die Herrlichkeit sowohl jetzt als auch auf den Tag der Ewigkeit. Die Herrlichkeit sowohl jetzt bezieht sich auf Christus Verbundenheit hier, als er auf Erden war, und die Herrlichkeit auf den Tag der Ewigkeit bezieht sich in den Himmel für unseren Herrn. Die Herrlichkeit hier begann bei der Geburt Jesu. Die Herrlichkeit oben begann für den Sohn des Menschen, nicht für den Sohn Gottes, bei der Himmelfahrt. In ganz ähnlicher Weise verhält sich der Ablauf der Dinge bei uns, wie bei unserem Herrn. Weihnachten. Ein rettungsgeschichtlicher Gedenktag, denn dort lag der sichtbare Anfang. Gott ist geoffenbart worden im Fleische. Da kam Christus der Herr in Geschöpfeserniedrigung, obgleich er der Schöpfer war. Er kam in unsere Armseligkeit, Fleisch, um als Heiland und Erlöser das wahre Opferlamm zu werden. Jene Engel, eine Menge der himmlischen Heerscharen, lobten Gott, steht geschrieben. Und rühmten die Herrlichkeit Gottes droben in der Höhe und durch das Kommen Christi Friede auf Erden und an Menschen Wohlgefallen. Christi Geburt löste Herrlichkeit Gottes in der Höhe aus. Wir haben keine Ahnung, was oben im Himmel war, was da los war. Dieser Lobpreis der Engel kam aus der Herrlichkeit bis herunter, nach Bethlehem. Alles war erfüllt von der Herrlichkeit Gottes. Myriaden von Engeln lobten oben in den Himmelsgewölben die Herrlichkeit Gottes, obgleich sie die Liebe Gottes nicht verstanden. Wir werden staunen, wenn wir bei ihm sein werden. Da werden wir Einblicke nehmen in diese kostbaren Edelsteine. Ich freue mich schon jetzt darauf. Manchmal schon ein bisschen viel. Aber besser ist zu viel als zu wenig. Die Erde erhält die Verheißung des Friedens. Frieden haben wir seit dem Sündenfall hier nicht mehr erlebt. Höchstens Burgfrieden. Ein Burgfriede dauerte hier in Deutschland aus der geschichtlichen Vergangenheit meistens 25 Jahre, da war wieder Krieg da. Und in der Zwischenzeit war kein Friede. Nein, nein. Burgfrieden. Solches bezieht sich auf das messianische Reich der 1000 Jahre, wo Christus den Frieden herstellen wird, wie einst vor dem Sündenfall im Garten Eden. Aber seine Geburt war auch Wohlgefälligkeit Gottes an Menschen. In der letzten Konsequenz, wo auch unser ewiges Leben begonnen hat, empfangen haben. Und das sind alle, die gleich unserem Herrn in Herrlichkeit aufgenommen werden. Danken wir dem lebendigen Gott für die Gabe seines geliebten Sohnes. Es war gesagt, dass wir den weihnachtlichen Dank allwöchentlich in der Danksagung gemeindlich hier zum Ausdruck bringen. Danken wir Christus für sein Kommen in der Fleischwerdung vor bald 2000 Jahren. Danken wir noch mehr für sein Sterben am Kreuz und die uns durch ihn gewordene Errettung durch seine Liebe und Gnade. Stimmen wir mit ein in den durch Engel begonnenen Lobpreis nach Psalm 103, Vers 20. Psalm 103, Vers 20. Wo uns dieser Lobpreis insbesondere wie an vielen Stellen entgegengebracht wird, da heißt es, preiset Jehova, ihr seine Engel, ihr Gewaltigen an Kraft, Täter seines Wortes, gehorsam der Stimme seines Wortes. Preiset Jehova. Stimmen wir mit ein in den Lobpreis der Engel, die Gott gepriesen haben, ehe wir waren. Und führen wir den Lobpreis fort zu Gottes Ehre bis in alle Herrlichkeit. Amen.